Ich wollte, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, vielleicht einfach noch was vorweg sagen. Ich hoffe, dass wir alle heute an unsere leibliche Mutter gedacht haben, dass wir was vorbereitet haben, dass wir versuchen, ihr heute wenigstens irgendwie eine Freude zu machen. Das sage ich nachher auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber als ich vorher da saß, da wurde ich so daran erinnert, leibliche Mutterschaft ist eine Sache. Aber fast noch wichtiger finde ich die geistliche Mutterschaft. Und ich weiß nicht, wer von euch eine geistliche Mutter hatte. Also ich hatte einen geistlichen Vater, das war mein Bruder. Und ich bin ihm sehr dankbar für das, was er in mich investiert hat und wie er mich in den Glauben geführt hat und was ich von ihm lernen durfte. Ich denke, klar, heute ist Muttertag, aber vielleicht dürfen wir heute auch mal an unsere geistlichen Väter denken und an unsere geistlichen Mütter. Ich denke, viele von uns haben geistliche Mütter. Und dürfen ihnen mal dankbar sein und das ihnen vielleicht auch mal ausdrücken. Vielleicht telefonierst du heute nochmal oder schreibst einen Brief oder eine E-Mail oder eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer, um einfach so ein bisschen auszudrücken. Und das würde ich noch schöner finden, dass du heute die Entscheidung triffst, ich will ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter sein. Wir brauchen geistliche Eltern in unserem Land. Wir brauchen Leute, die andere Leute an die Hand nehmen und sie mitnehmen. Meine Frau und ich waren gestern mit einem Ehepaar aus Ulm, den Guntram kennt ihr ja, der ist hier ab und zu zum Predigen. Seine Frau war mit dabei und wir waren zu viert gestern auf einem Ehevorbereitungskurs Beratertag, wo man einfach so auch die Lizenz bekommt und ein bisschen geschult wird in dem Material. Und wir haben das so toll empfunden, dort einfach zu sehen, wie es gut ist, einfach jüngere Paare an die Hand zu nehmen. Manche haben den Kurs ja hier schon gemacht und haben uns auch die Rückmeldung gegeben, wie hilfreich sie das fanden und wie viel sie davon profitiert haben. Und das ist nicht alles, was man für eine Ehe braucht, aber uns ist einfach wichtig, diesen Paaren einen guten Start zu ermöglichen. Und so würde ich es wichtig finden, dass wir auch im Geistlichen einfach Leute haben, die sagen, komm, ich bin nicht perfekt, aber ich kann was von der Erfahrung, die ich habe, weitergeben an andere. Und das würde ich schön finden, wenn wir das tun. Gut, mein Thema heute, ich mache Fortsetzung am Thema. Lernen von Jesus. Wie gehe ich mit meiner Mutter um? Das wird heute keine Standard-Muttertagspredigt, wie diejenigen Leute sich vorstellen können, die sich in der Bibel ein wenig auskennen. Ich fange mit den etwas härteren Stellen an und arbeite mich dann zu den eher muttertagskonformen vor. Was fällt euch ein zum Thema, wie Jesus mit seiner Mutter umgegangen ist? Bitte? Hochzeit zu Kana. Ich lese euch den Text kurz vor. Johannes 2, 1 bis 5. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Kleine Bemerkung am Rande, das ist typisch für Frausprech. Wir hören hier die Sachebene. Sie haben keinen Wein mehr. Aber Jesus hört auf dem richtigen Ohr, nämlich auf dem Appellohr. Jesus, Wunderton. Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Jesus erwiderte ihr. Nun, da unterscheiden sich jetzt die Übersetzungen. Ich habe hier, glaube ich, die Einheitsübersetzung genommen, die sagt, was willst du von mir, Frau? Wer eine etwas ältere Luther-Übersetzung hat, da steht dann, was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Also das hört sich für uns jetzt vielleicht schrecklicher an, als es ist. Ich habe da einiges drüber nachgelesen und nach allem, was ich so weiß, war es schon respektvoll und es war nicht so brüskierend, wie das in manchen Übersetzungen für uns vielleicht rauskommt. Aber es war schon eine, jetzt sag ich mal, vorsichtige Zurückweisung oder einfach zu sagen, ja, was willst du von mir oder was soll das jetzt? Oder, also es war jedenfalls nicht, ah ja klar, gut, dass du mir sagst. So, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also, ihr könnt jetzt über die Maria ganz viel predigen und dass sie eine super Einstellung hatte, dass sie eigentlich nicht auf diese Zurückweisung eingegangen ist, sondern dass sie einfach gewusst hat, Jesus weiß, was er macht. Manchmal müssen wir vielleicht unseren Kindern auch mal ein bisschen Vertrauensvorschuss geben und sagen, ja, ich hätte das jetzt vielleicht anders, aber das wird schon irgendwie gut werden. Ganz ruhig bleiben. Wenn wir, vor einiger Zeit haben wir uns ja über die 10 Gebote unterhalten und als wir uns über dieses Gebot unterhalten haben, was nach unserer Zählung das 5. war, du sollst Vater und Mutter ehren, da haben wir uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten. Vater und Mutter zu ehren heißt nicht notwendigerweise alles zu machen, was unsere Eltern sagen. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Grundsätzlich heißt es schon, dass wir, und da werden wir nachher auch noch drauf kommen, uns an das halten, was unsere Eltern uns sagen. Aber das hat natürlich Grenzen, vor allem wenn wir älter sind, so wie es Jesus war, und wenn unsere Eltern was von uns verlangen, was wir aufgrund unseres Glaubens nicht tun können. So, was Jesus hier tut, ist eigentlich, dass er sagt, jetzt formuliere ich es mal ganz, ganz positiv, meine liebe Mutter, ich kann nicht das tun, was du willst. Ich muss das tun, was mein Vater im Himmel will. So, die Grenzen müssen einfach auch klar sein. Und trotzdem sehen wir, und ich denke, wir kennen die Geschichte ja alle, dass Jesus am Schluss doch genau das getan hat. Nämlich, er hat Wasser in Wein verwandelt. Es gibt ja heute Christen, die würden es eher umgekehrt machen. Die würden den Rest Wein, der auf der Hochzeit noch da war, noch in Wasser verwandeln, damit niemand zu viel trinkt. Aber nun, Jesus hat mal kurz 450 Liter Wein gemacht. Ich weiß nicht, wie groß die Hochzeitsgesellschaft war, aber es hat offensichtlich mehr als ausgereicht, um jeden fröhlich zu machen. Ich möchte es auch nicht verniedlichen. Ihr wisst, dass wir heute in unserem Land ein großes Problem mit Drogen haben, vor allem mit denjenigen, die nicht verboten sind. Also klar haben wir mit den verbotenen Drogen auch Probleme. Aber wir haben auch große Probleme mit den erlaubten Drogen und da ist der Alkohol ganz, ganz vorne mit dabei. Aber das war heute nicht mein Thema. So, Jesus grenzt sich hier von seiner Mutter eigentlich relativ deutlich ab und sagt, ich kann nicht einfach alles tun, was du von mir willst, sondern er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was dahinter steckt ist, Jesus ist im Auftrag Gottes unterwegs und er muss das tun, was der Vater ihm sagt. Und offensichtlich hat der Vater direkt anschließend zu Jesus gesprochen und hat gesagt, hör mal auf das, was deine Mutter gesagt hat. Und das dürfen wir als Kinder und als Männer dann auch tun und sagen, okay, ich habe jetzt zwar zunächst hier so einen kleinen Stopp gesetzt, aber nun habe ich das okay von Gott und jetzt fällt mir da auch kein Zacken aus der Krone, mich hier doch so zu verhalten. Die zweite Begebenheit, ich möchte jetzt gar nicht mehr viel mehr dazu sagen, die zweite Begebenheit, die in die ähnliche Richtung geht, die nicht so ganz muttertagskonform ist, ist Matthäus 12, 46 bis 50. Da ist Jesus in einem Haus und ganz viele Leute sind da und da heißt es, Matthäus 12, 46, als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Das sagte jemand zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Auch hier eine kleine Bemerkung am Rande. Manche Leute haben jetzt angefangen, darüber zu diskutieren, ob da wirklich Brüder gemeint waren oder ob das Cousins waren, weil nach katholischer Lehre Maria ja bis zu ihrem Tode Jungfrau geblieben ist. Wir haben eigentlich keinen Hinweis darauf, dass es irgendwie anders gemeint sein könnte, als so wie es da steht, nämlich dass Jesus leibliche Geschwister hatte. So, ich habe da auch kein Problem damit. Es ist auch nichts Schlimmes daran, wenn eine Ehefrau mit ihrem Ehemann Kinder zeugt. Ich weiß nicht, was da der Maria irgendwie einen Abbruch getan werden sollte. Also wir gehen jedenfalls davon aus, dass es wirklich seine leiblichen Brüder waren und eben die Maria. So, also die wollen mit ihm sprechen. Vers 48. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. So, bevor ich auf das komme, wo ich uns zeige, dass Jesus sehr wohl sich an dieses fünfte Gebot gehalten hat, Vater und Mutter zu ehren, müssen wir auch hier wieder sehen, dass es über das Menschliche hinaus, was für uns eigentlich so klar ist und wo es eigentlich auch keine große Diskussion gibt, eine geistliche Dimension gibt, wo wir sagen müssen, es gibt eine Art von Gemeinschaft, die über der Familie auch steht. Jesus sagt hier, meine Mutter und meine Brüder, das sind die Leute hier. Ich weiß nicht, welche Beziehung du zu deinen Eltern hast. Vielleicht sagst du, meine Eltern, das ist das Allerliebste, was ich auf der Welt habe und es gibt nichts auf der Welt, was wichtiger wäre und für meine Eltern würde ich alles tun. Und dann kommt erstmal eine Weile nichts und dann kommt irgendwie mein Ehepartner und dann kommt meine Gemeinde und dann kommt das Reich Gottes und was weiß ich. Aber meine Eltern, die stehen ganz oben. Ich persönlich denke, dass das eine Prioritätensetzung ist, die von Gott so nicht gedacht ist. Bei unseren Prioritäten sollte ganz oben Gott stehen. Und Jesus, ich weiß nicht, ob man da jetzt von Prioritäten reden kann, aber Jesus sagt hier, diejenigen Leute, die mir eigentlich am nächsten sind, lasst mich es mal so interpretieren, die Leute, die mir am nächsten sind, meine Mutter und meine Brüder, diejenigen, die menschlich gesehen eigentlich diejenigen sind, die mir am nächsten stehen sollen, das sind nicht die leiblich mit mir verbunden sind, sondern das sind die, die geistlich mit mir verbunden sind. Und das finde ich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und da sehe ich einfach, wie hoch der Stellenwert auch der Gemeinde in den Augen Jesu war. Jesus hat eigentlich die Gemeinde gegründet. Er ist der Erste, der von Gemeinde gesprochen hat, im Matthäus-Evangelium. Er ist derjenige, der zu Petrus gesagt hat, auf diesen Felsen, und damit meinte er nicht Petrus, sondern diese Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, Jesus wollte Gemeinde bauen. Und diese Gemeinschaft, die wir innerhalb der Gemeinde haben sollten, mit den Menschen, die uns geistlich nahestehen, die vergleicht Jesus hier mit, das sind meine Mutter und meine Brüder. Man kann sich jetzt natürlich auch fragen, wo war ich der Vater? Gibt es verschiedene Theorien, manche sagen, er ist sehr jung gestorben. Wir wissen da nicht viel drüber, aber das ist eigentlich auch nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist hier, dass wir ein ganz, ganz enges Verhältnis zu unseren Geschwistern haben können und sollen. Und umgekehrt finde ich es total begeisternd eigentlich, was Jesus hier sagt. Wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Wir sind die Familie Jesu, wenn wir tun, was er von uns will. Jesus sagt, ich habe auf dieser Welt eigentlich niemanden, der mir näher steht als du, wenn du meinen Willen tust. So, wenn du Jesus nahe sein willst, dann hast du hier eine wunderbare Möglichkeit. Halt dich an das, was Jesus sagt. Und er sagt, du bist mir Mutter, du bist mir Bruder, du bist mir Schwester. Dann wirst du ihm richtig nahe sein. Dritte Stelle, die sich mit Jesus und seinen Eltern beschäftigt. Wir arbeiten uns in seiner Biografie nach hinten. Lukas 2, 42 bis 50. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Und da sehen wir, dass das bei Jesus nicht erst später angefangen hat, sondern dass das was war, was ihn von Anfang an eigentlich begleitet hat. Als er 12 Jahre alt geworden war, so lesen wir hier, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Ihr Mütter, hättet ihr einen Tag gewartet? Vielleicht war das damals auch so ein bisschen Großfamilie. Ja, der wird schon irgendwo sein. Mir zeigt es auch ein Stück weit Vertrauen, was ich vorher gesagt habe. Die haben nicht gesagt, oh mein Sohn, dem ist sicher irgendwas passiert. Die haben gesagt, ja, wird schon alles in Ordnung sein. fand ich interessant. So, als sie ihn nun bei ihren Verwandten am Abend nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Maria ist wahrscheinlich inzwischen gestorben vor Angst. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, wurden erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Ich denke, das können wir gut nachvollziehen, oder? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Das sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Und er meint nicht die heimische Werkstatt in Nazareth. Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Stellt euch vor, ihr fahrt zu einer Konferenz nach Grelingen, am Pfingsten jetzt, Ekklesia-Konferenz. Und ihr nehmt eure Kinder mit und dann fahrt ihr wieder zurück. Und gut, wir sind heute nicht mehr so lange unterwegs mit dem Auto. Und wie ihr dann wieder daheim ankommt, stellt ihr fest, da fehlt ein Kind. Und dann fahrt ihr zurück nach Grelingen, ins Rüstzentrum dort und ihr sucht euer Kind. 12 Jahre. Sind ein 12-Jähriger noch da? Nein, die sind jetzt alle draußen. Aber ihr könnt es euch hoffentlich vorstellen. Und dann sucht ihr den 3 Tage lang. Und dann findet ihr den irgendwo in der Gemeinde, wie er sich mit den Pastoren und mit den Ältesten unterhält und sich über geistliche Fragen unterhält. Und er sagt, sag mal, wie kannst du sowas machen? Wir haben dich gesucht, wir haben Angst um dich gehabt. Habt ihr nicht gewusst, dass ich da sein muss, wo mein Vater ist? Ich habe mir so gedacht, wow, Maria und Josef hatten es mit Jesus auch nicht leicht. Vielleicht empfindest du dein Kind auch als herausfordernd. Aber wisst ihr, da steckt so eine tiefe Wahrheit drin. Es ging nicht darum, dass Jesus seine Eltern abgewertet hat, dass er ihnen gesagt hat, ihr seid für mich nichts wert, sondern wir sehen daran, was Jesus für Prioritäten hatte. Für Jesus war das Allerwichtigste, mit seinem Vater im Himmel in Ordnung zu sein, im Reinen zu sein, sich mit ihm zu beschäftigen. Und ich denke, wir beschäftigen uns so viel mit unserem Leben, wir beschäftigen uns so viel mit ob das Geld reicht und wie unser Haus aussieht und ob unser Auto funktioniert und wie unsere Verwandtschaft über das denkt, was wir tun. Und versteht ihr das? Wir haben so viele Gedanken über diese Welt und über das, was hier wichtig ist. Und das muss ja auch alles sein irgendwie. Aber für Jesus war das Allerwichtigste, was sein Vater im Himmel über ihn gedacht hat. Und wisst ihr, das ist was, wo ich denke, wo wir so viel von Jesus lernen können. Jesus hat ein Anliegen gehabt und das war, den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Und wir sehen hier diese enge Verbindung, die Jesus zum Vater hatte. Und es gab für Jesus nichts Wichtigeres, als den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Wie ist es bei dir? Was steht ganz oben auf deiner Liste? Wir haben uns in diesem Ehevorbereitungsseminar, jetzt, was wir da gemacht haben, unter anderem darüber unterhalten, dass man sich als angehendes Paar ja auch darüber unterhalten muss, was sind die Ziele in meinem Leben? Was sind meine Träume? Was sind meine Visionen? Das muss man nicht nur machen, wenn man heiratet, aber wenn man heiratet, dann wäre es schon gut, wenn die irgendwie zusammenpassen würden. Was sind deine Visionen? Was sind deine Träume? Wofür brennt dein Herz? Geht es um Gott? Hat es irgendwas mit Gottes Reich zu tun? Oder geht es um mein Haus, mein Boot, mein Golfplatz? Keine Ahnung. Bei Jesus stand ganz oben Gott. Er wollte den Willen Gottes tun. Er wollte bei seinem Vater sein. Jetzt habe ich euch schon versprochen, es wird noch muttertagsmäßig. Jetzt kommen wir zum letzten Vers in diesem Abschnitt, nämlich der Vers 51, Lukas 2, 51. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Ah, ja, gut. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und jetzt hört gut zu, was die Mutter tut. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Vorher hieß es, und sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Was machst du mit den Dingen, die du nicht verstehst im Wort Gottes? Sagst du, so ein Käse, kann ja niemand verstehen. Meine Frau macht jetzt mit den Kindern Offenbarung, das Buch mit 7 Siegeln. Was nicht heißt, dass man es nicht verstehen kann. Die Offenbarung ist nicht deswegen geschrieben worden, dass man sie nicht versteht, sondern sie ist geschrieben, dass wir was daraus lernen. Man kann sie verstehen. Aber so, was machst du mit den Stellen, die du nicht verstehst? Ich habe da eine große Schublade. Große Schublade. Ich habe den Eindruck, wird immer größer im Laufe der Zeit. Und was ich nicht verstehe, das kommt in die Schublade rein. Und so wie es die Maria macht. Und sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Und dann hoffe ich drauf, dass irgendwann mal ein weiser Mensch daherkommt oder dass der Heilige Geist mir eine Eingebung schenkt oder keine Ahnung, dass ich irgendwas lese oder so. Und plötzlich wird mir etwas klar. Das kann beim täglichen, bei der täglichen stillen Zeit sein, das kann im Gottesdienst sein, das kann im Hauskreis passieren, das kann im Lobpreis sein, das kann bei einem Spaziergang alleine mit Gott sein, wie auch immer. Und dann plötzlich werden uns Dinge klar und dann verstehen wir es und dann merken wir, wie die Dinge zusammenpassen. Und das hat die Maria auch so gemacht. Sie hat die Dinge bewahrt in ihrem Herzen und gesagt, ich verstehe den Jesus nicht. Geht dir vielleicht auch manchmal so, ich verstehe mein Kind nicht. Bewahr es in deinem Herzen. Lieb dein Kind weiter und irgendwann wird Gott hoffentlich schenken, dass alles sich zum Guten zusammenwendet. Aber wir sehen hier, Jesus hatte zwar eine Perspektive und er hatte eine Prioritätenliste, wo Gott ganz oben stand, aber es heißt hier, und er war ihnen gehorsam. Also es hat für ihn schon auch dazu gehört. Er hat nicht gesagt, ihr habt mir doch nichts zu sagen. Ich diene Gott und ich mache nur das, was er mir sagt, sondern er war seinen Eltern gehorsam. Und das ist schon auch so. Und abschließend möchte ich noch eine Stelle anführen aus Johannes 19. Jetzt gehen wir ganz ans Ende seines Lebens. Johannes 19, 25 bis 27. Hier stehen wir nun vorm Kreuz. Jesus hängt am Kreuz und kurz bevor er stirbt, schaut er nach unten und er sieht dort, da heißt es 19, 25 bis 27, bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, wissen wir, dass das Johannes war, sagte er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und hier sehe ich auch was. Ganz oben auf der Prioritätenliste Jesus stand Gott, den Willen des Vaters zu tun. Und jetzt hängt er am Kreuz und hat diesen Willen bis zum Letzten erfüllt. Und er hat bezahlt für unsere Schuld. Und dann guckt er nach unten und sieht seine Mutter und denkt sich, für die muss ich jetzt noch sorgen. Und er sagt zu ihr, also ich schmück's jetzt ein bisschen aus, er sagt, Mutter, du hast einen Sohn verloren. Aber neben dir steht ein anderer. Das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Johannes sagt er, Johannes, das ist deine Mutter. Kümmer dich um die. Und der Johannes nimmt die Maria zu sich und kümmert sich um sie. Und davon schließen viele Ausleger, dass der Josef zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat. Und nachdem Jesus nicht mehr da war, und seine Brüder, von denen wissen wir relativ wenig, aber die waren vermutlich zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht so begeistert, dass Maria so positiv zu Jesus stand. Von denen war offensichtlich auch nicht so viel Unterstützung zu erwarten, aber wenn wir nachher wissen, dass einer seiner Brüder zu den Säulen in der Jerusalemer Gemeinde geworden ist. Aber wir sehen hier, dass es Jesus wichtig war, dass seine Mutter versorgt war. Und trotz all dieser Ablehnung oder wie wir das sagen sollen, trotz all dieser Grenzen, die Jesus gezogen hat aus seinen Eltern gegenüber, seiner Mutter gegenüber, sehen wir, dass er eine Verantwortung für seine Mutter gespürt hat und gesehen hat und dass er diese Verantwortung auch wahrgenommen hat. Und das bringt mich zu der Frage, wie zeigen wir unseren Eltern, unseren Müttern eigentlich unsere Wertschätzung? Natürlich kann man einmal im Jahr einen Blumenstrauß schenken. Noch besser wäre es noch öfter, Thomas, gell? Und den kauft man am besten in Emerging. Das ist dem Herrn wohlgefällig. Und dem Thomas auch. Ja. Also natürlich können wir das durch so einen Blumenstrauß machen einmal im Jahr. Oder, keine Ahnung, vielleicht habt ihr heute Morgen Frühstück gemacht bekommen oder müsst heute Mittag nicht kochen. Oder auch nicht. Aber was tun wir, um Wertschätzung auszudrücken? Und ich möchte an dem Punkt was sagen über Sprachen. Manche vielleicht kennen die fünf Sprachen der Liebe. Ich möchte es auch relativ kurz machen, weil ich möchte nicht irgendein Buch vorlesen, aber uns einfach da ein bisschen dafür sensibilisieren. Mich würde mal interessieren, was es hier für Muttersprachen unter uns gibt. Und jetzt meine ich nicht Liebessprachen, sondern richtige Muttersprachen. Also außer Deutsch und Schwäbisch und Bayerisch vielleicht noch. Wer spricht was anderes? Also Polnisch haben wir auf jeden Fall. Oder? Wo sitzt ihr? Da hinten. Ihr habt Polnisch, oder? Genau, wunderbar. Wer hat noch was anderes? Ja, Shauna, genau. Was haben wir noch? Französisch. Und deine ist? Arabisch? Mandinga. Okay, habe ich jetzt noch nie gehört, aber genau. Sonst noch was? Deine Frau spricht, aber ist nicht ihre Muttersprache, oder? Doch? Cool. Guck mal, was wir jetzt schon hier zusammenbekommen. Bitte? Genau, und dann hätten wir theoretisch noch die Katharina. Ja, so macht man das. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ihre Muttersprache ist vermutlich Rumänisch. So, und jetzt möchte ich einen Versuch mit uns machen. Und jetzt entführe ich kurz unseren Übersetzer. Augustin, ich habe dir schon angedroht. Komm mal kurz nach vorne. Mangwanani. Mangwanani? Ja. Ja, und? Marara say? Darara. Ihr habt das jetzt alle gut verstanden. Und war das schön für dich?
Ja,
abgesehen davon, dass ich eine schlechte Aussprache habe.
Nee, aber ich habe es verstanden.
Du hast verstanden, genau. Ich habe mich gestern noch ein bisschen schlau gemacht, vielen Dank. Wie man sich in Shona begrüßt. Ich übersetze euch das jetzt mal. Er hat zwischendurch was anderes gesagt, wie bei mir im Skript stand, aber wir haben es nicht abgesprochen. Ich habe ihn begrüßt mit Guten Morgen. Oder vielleicht heißt er nur Morgen, irgendwie so. Also jedenfalls die Begrüßung am frühen Morgen. Und er hat geantwortet mit Guten Morgen. Darauf habe ich gefragt, gut geschlafen, oder? Hast du was anderes verstanden? Dann war gut. Und was hast du gesagt? Genau. Ich habe gelesen, dass eine typische Shona-Antwort wäre, ich habe gut geschlafen, wenn du gut geschlafen hast. Also, darara mararavo. Ah, du hast schlecht übersetzt, guck. Und darauf habe ich gesagt, ich habe gut geschlafen. So, das ist eine Begrüßung auf Shona. Ihm hat es jetzt vielleicht Freude gemacht. Er hat sich wertgeschätzt gefühlt und seine Frau hoffentlich auch. Weil ich mir die Mühe gemacht habe, sie in Shona zu begrüßen. Ich habe sie heute Morgen auf Deutsch begrüßt. Das hat auch funktioniert. Ich habe gesagt, guten Morgen. Und sie haben gesagt, guten Morgen. Aber es ist was anderes, wenn ich sie in ihrer Muttersprache begrüße. Ich hätte sagen können, bonjour, bonjour, Arabisch, weiß ich nicht, das Einzige, was ich auf Arabisch kenne, ist Alhamdulillah, weiß nicht, ob man das als Begrüßung nehmen kann, was haben wir noch gehabt, Russisch, bitte, okay, Polnisch, weiß ich auch nicht, okay, also wie auch immer, und ihr merkt schon, Natürlich funktioniert die Kommunikation, wenn derjenige, der zuhört, die Sprache dessen lernt, der spricht. Aber die Wertschätzung wird stärker ausgedrückt, wenn ich als derjenige, der was sagen will, die Sprache dessen lerne, der was hört. Versteht ihr? Als mein Bruder nach Spanien gegangen ist in die Mission, da hat er erstmal ein Jahr lang Spanisch gelernt. Weil es für einen Spanier unglaublich wichtig ist, dass er das Evangelium in Spanisch hört. Natürlich hätte mein Bruder in Englisch und in Deutsch und was weiß ich was mit Übersetzer und so. Und da hätte der stolze Spanier gesagt, das interessiert mich nicht die Bohne. Und es muss nicht irgendein Spanisch sein, sondern es muss gutes Spanisch sein. Sonst kommst du bei den Leuten nicht an. Also hat mein Bruder mir gesagt. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir Wertschätzung ausdrücken wollen. So, jetzt komme ich auf die Blumen und das Essen und so. Jetzt möchte ich euch drei Sachen vorlesen, die ich in einem Flyer von Gary Chapman gefunden habe. Paul hat 3 Stunden an einem Bücherregal für Martina gebastelt. Alles, was sie wollte, waren 10 Minuten Gespräch mit ihm. Carola hat Dieter einen nagelneuen Satz Golfschläger gekauft. Kommt aus Amerika offensichtlich. Er hat sich gefragt, warum sie die Geburtstagskarte nicht unterschrieben hat. Richard hat Jennifer umarmt und sie geküsst. Sie schaute finster drein, weil sie auf den Berg dreckiges Geschirr sah. Und wir merken schon, da werden verschiedene Sprachen gesprochen. Und wenn die Sprache, in der ich meine Wertschätzung ausdrücke, für den anderen eine Fremdsprache ist, dann wird es schwierig. Genau. Ich sage am Schluss noch mehr dazu. Ich sage kurz diese 5 Sprachen. Das erste ist Lob und Anerkennung. Englisch Words of Affirmation. Also ich habe einfach die Originalbegriffe von Richard Chapman noch rausgesucht. Lob und Anerkennung. So, Menschen, die diese Sprache sprechen, die loben. Die haben immer ein Lob auf den Lippen. Das finde ich jetzt toll, dass du das gemacht hast. Oder Mensch, das sieht halt wieder gut aus. Oder die Farbe steht dir, keine Ahnung, gut rasiert heute. Oder keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite genießen diese Menschen es, wenn sie gelobt werden. Also gut, ich glaube, jeder genießt es, wenn er gelobt wird. Aber wenn das meine Sprache ist, wenn das meine Muttersprache sozusagen ist, dann werde ich die sprechen und ich werde sie verstehen. Vielleicht kannst du mal bei dir ein bisschen nachgucken. So, ist das meine Sprache? Die zweite Sprache ist Zweisamkeit. Die Zeit nur für dich, auf Englisch Quality Time. Zweisamkeit, Zeit nur für dich. So, das wäre vielleicht ein bisschen das gewesen, was diese Frau im ersten Beispiel wollte. Die wollte nicht ein neues Regal und so. Wollen wir gleich noch drauf kommen, was das für eine Sprache ist. Die wollte Zeit. Einfach Gespräch, Zusammensein, Austausch. Vielleicht ist das die Sprache, die du sprichst. Die dritte Sprache, Geschenke, die von Herzen kommen. Englisch Receiving Gifts. Also nicht Gift, sondern Geschenke. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Da geht es nicht notwendigerweise um den Wert. Also Menschen, die diese Sprache sprechen, denen muss man nicht unbedingt immer Brillanten schenken oder sowas. Das können Kleinigkeiten sein. Und diese Menschen schenken eben auch sehr gerne. Das sind Männer, die zum Beispiel von jeder Reise irgendwas mitbringen. Oder Frauen, die ständig, was weiß ich, irgendwelche Kleinigkeiten verschenken. Und die sich auch total darüber freuen, dass sie was bekommen. Die vierte Sprache ist Hilfsbereitschaft. Englisch Acts of Service. Hilfsbereitschaft. Das wäre jetzt die Sprache von dem Paul gewesen. Der hat seiner Frau ein Regal gebaut. Und der fand es total toll und hat damit seine Liebe ausgedrückt. Problem war bloß, dass das für seine Frau eine Fremdsprache ist. Und er hat wunderschön gesagt, oh, je t'aime. Tu es si belle, was weiß ich, was er noch gesagt hat und so. Und seine Frau hat gar nichts verstanden. Ich sage, ein bisschen was Deutsches wäre mir jetzt recht gewesen. So. Und fünftens, Zärtlichkeit. Das war der Mann, der seine Frau umarmt hat, oder eine Frau, die ihren Mann umarmt hat, weiß ich nicht mehr genau. Physical touch. So, Berührungen. Chapman schreibt dazu, this language isn't all about the bedroom. Also die Sprache hat nicht unbedingt was mit dem Schlafzimmer zu tun. Das ist einfach, was weiß ich, mal durchs Haar zu streichen, mal die Hand des anderen zu nehmen, die Arme um die Schulter zu legen oder, keine Ahnung, Leute einfach zu umarmen, sowas in der Art. Und jetzt, wenn euch das näher interessiert, könnt ihr euch das Buch von Gary Chapman kaufen und dann auch die anderen Bücher, die er geschrieben hat, Fünf Sprachen der Liebe für Kinder, die Fünf Sprachen der Liebe für Geschäftsleute, die Fünf Sprachen der Liebe für Autofahrer, für, keine Ahnung, für Gärtner, für... Man kann ja auch viel Geld machen mit solchen Dingen, weiß ich nicht, ob das sein Ziel war. Aber die Frage, die wir uns heute, finde ich, auch gerade am Muttertag stellen sollten, ist A, was gibt mir, was gibt meiner Mutter, was gibt meinem Partner, was gibt meinen Kindern, was gibt meinem Bruder, meiner Schwester in der Gemeinde, was gibt uns das Gefühl, geliebt zu werden? Ich habe die fünf Sprachen jetzt gehört. Man muss, ich weiß nicht, ob man sich auf diese fünf Sprachen reduzieren muss, aber das ist ein guter Anhaltspunkt, wo ich sagen muss, was funktioniert bei mir? Wenn mir jemand ausdrücken möchte, dass er mich wertschätzt, dass er das gut findet, was ich mache, dass er mich liebt, dass er mich schätzt einfach, was muss derjenige machen? Muss er mir was schenken? Muss er Zeit mit mir verbringen? Muss er mir helfen? Muss er mir das körperlich am besten zeigen? Ja, es sind fünf, gell? Ja, genau, oder Zeit mit mir verbringen. Also, wie auch immer. Was füllt meinen Tank? Wir haben das Konzept schon bei Kindererziehung des Öfteren gelesen. Chapman verwendet es auch. Ich habe einen emotionalen Tank und dieser Tank muss gefüllt werden. Und dieser Tank, der wird hauptsächlich dadurch gefüllt, dass jemand meine Sprache spricht. Also ein kleines Beispiel, was mir einfach immer wieder so deutlich vor Augen stellt, wie schwierig das sein kann. Das habe ich bei meiner Frau erlebt, als sie mir erzählt hat, wie das Verhältnis von ihr zu ihrem Vater war. Ihr Vater hat sie versorgt. Er war sehr großzügig. Er war finanziell sehr freigebig. Sie hat mir eine Geschichte erzählt, als ihr Vater und ihre Mutter sich scheiden ließen und beim Scheidungsanwalt waren. Da hat er dann gesagt, ja, ich möchte ihr Sohn so viel jeden Monat geben. Und das sagt sein Anwalt, so viel müssen sie aber nicht geben. Sagt er, möchte ich aber. Anschließend sind sie zum Einkaufen zusammengegangen und dann hatte er noch ein schönes Kleid gekauft. Und ich habe mir gemeint, was geht hier ab? Und dann habe einfach gemerkt, er spricht diese Sprache, er drückt irgendwie was Positives aus, dadurch, dass er gibt. Und bei meiner Frau ist das überhaupt nicht angekommen. Das hat ihren emotionalen Tank überhaupt nicht gefüllt. Denn meine Frau spricht eine ganz andere Sprache. Ich kann ihr immer Geschenke bringen. Aber das wird ihr Herz nicht erreichen. Also ist nicht schlecht, schadet auch nichts, es sei denn, es ist zu teuer. Das ist dann schlecht. Aber meine Frau will Quality Time. Meine Frau will, dass ich Zeit mit ihr verbringe. Harte Währung ist es für mich. Ich habe früher immer gesagt, Frauen buchstabieren Liebe, Z-E-I-T. Aber es hat nun nicht notwendigerweise vielleicht was mit Frauen zu tun, sondern hat einfach auch was mit unserem Typ zu tun. Meine Frau will Zeit. Und wenn ich ihren Tank füllen will, dann muss ich Zeit investieren. Ich kann nicht kurz, bevor ich heimkomme, noch an der Tanke vorbeifahren und Blumenstrauß mitbringen. Das kann ich schon machen. Das hilft auch ein bisschen was, aber das macht ihren Tank nicht voll. Versteht ihr? Sondern ich muss den harten Weg gehen. Ich muss tatsächlich Zeit mit ihr verbringen. Ihr versteht mich. Und jetzt kann ich natürlich sagen, aber Schatz, ich spreche nun mal diese Sprache. Und jetzt musst du die Sprache halt lernen. Augustin muss halt Deutsch lernen, damit er versteht, wenn ich sage Guten Morgen. Gut, in dem Fall ist auch gut, er wohnt ja in Deutschland und das funktioniert ja auch. Aber in der Beziehung oder zu meiner Mutter, wenn ich meiner Mutter jetzt heute einen Blumenstrauß vorbeibringe hinterher, ja, das ist was schon auch ganz gut ist. Aber wo ich merke, was sie immer braucht, das sind regelmäßige Telefonanrufe. Das ist vielleicht auch sowas wie Zeit verbringen oder sowas. Und da ist wichtig, dass ich nicht einfach das tue, was mir jetzt nun liegt. So, ich bin jetzt, in diesem Beispiel bin ich jetzt vielleicht einfach mal jemand, der einfach gerne schenkt. Dann bringe ich ständig Geschenke, aber beim anderen kommt es gar nicht an. Und ich bin jemand, der gerne hilft. Dann mache ich alles Mögliche und ich reiß mir den Hintern auf und ich streng mich an und so. Und der andere sagt, oh ja, ganz nett. Dann sage ich, der versteht mich gar nicht. Und wisst ihr, das Problem ist, wenn ich dem anderen ausdrücken möchte, dass er mir wertvoll ist, dann muss ich die Sprache sprechen, die er hören kann, die er verstehen kann, die sie verstehen kann. Da kann ich nicht erwarten, dass er oder sie versteht, was ich sagen will, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich die Sprache spreche, die er oder sie versteht. Wir haben uns gestern auf der Heimfahrt noch darüber unterhalten, es ging halt darum, was Heidi eben auch dran ist in der Predigt und so. Und ich habe dann gesagt, irgendwie über diese 5 Sprachen einfach zu sprechen, es wäre mir jetzt irgendwie zu, weiß auch nicht, wäre für mich keine richtige Predigt gewesen. Weiß auch nicht, wo wir das in der Bibel so wirklich finden. Also man findet die Sprachen natürlich. Aber solche praktischen Dinge finde ich total wichtig. Nicht alles, was in der Bibel nicht drinsteht, ist unwichtig. Wie man mit dem Auto umgeht zum Beispiel, steht in der Bibel nicht drin. Wie viel Zeit man am Computer verbringt, steht in der Bibel nicht drin. So verschiedene Dinge stehen in der Bibel nicht drin. Und trotzdem ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen. Von daher denke ich mir, ist vielleicht eine gute Anregung für uns, uns heute mal Gedanken darüber zu machen, welche Sprache spreche ich eigentlich? Ich meine jetzt nicht eure Muttersprache, sondern welche Zuneigungssprache spreche ich? Die Ehepartner können sich heute mal darüber unterhalten, spreche ich eigentlich deine Sprache? Oder kommen meine Zuneigungsbotschaften gar nicht bei dir an, weil ich eine ganz andere Sprache spreche wie du? Oder umgekehrt, welche Sprache sprichst du eigentlich? Wie funktioniert das bei uns? Oder denk mal drüber nach, was für eine Sprache spricht eure Mutter? Eure geistliche Mutter? Welche Sprache sprechen eure Kinder? Welche Sprache sprechen eure Arbeitskollegen? Oder die Leute hier in der Gemeinde? Manchmal wissen wir es vielleicht auch gar nicht. Manchmal kann man auch fragen. Aber ich finde es jedenfalls wichtig, dass wir das mal so wahrgenommen haben, dass wir es verstanden haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, um jetzt auf Maria und Jesus zurückzukommen, dass es Maria, also ich fange mal andersrum an. Wenn ihr als Eltern seht, dass aus euren Kindern was wird, wenn ihr als geistliche Mütter und Väter seht, dass die Menschen, die ihr unter eure Fittiche genommen habt, dass aus denen was wird, dass die sich entwickeln, dass die den Weg mit Jesus gehen, dann freuen wir uns. Dann ist es was uns gut tut, wenn wir sehen, ja, das funktioniert. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass die Maria trotz allen Schwierigkeiten, die sie vielleicht mit dem Verhalten Jesu hatte, sich einfach auch darüber gefreut hat, dass ihr Sohn, so weiß sie es eben, dann verstanden hat. Und ich denke, spätestens am Pfingsten hat sie es dann so richtig verstanden. Und dass Maria sich gefreut hat, dass Jesus den Weg bis zum Schluss gegangen ist und dass er keine Kompromisse gemacht hat. Und so wünsche ich uns einfach, dass wir solche Menschen werden, die in Gottes Wegen gehen, die keine Kompromisse machen und die sich in aller Klarheit und in aller Weisheit verhalten und sich auch Gedanken machen über die Menschen um sich her, dass wir da nicht geistlich gesehen über Leichen gehen, sondern dass wir es machen wie Jesus und trotzdem in all dem, was wir zu tun haben und was wichtig ist, noch ein Auge haben für die Menschen, die uns wertvoll sind. Und mir hat es echt viel gesagt, dass Jesus selbst am Kreuz noch das Wohl seiner Mutter im Blick gehabt hat. Und wenn wir es gesamtbiblisch sehen, dann sehen wir, dass Jesus am Kreuz nicht nur das Wohl seiner Mutter im Blick hatte, sondern das Wohl von uns allen. Und das ist was, worüber ich eigentlich immer wieder staune. Ich weiß ja nicht, ob man das wirklich verstehen kann, aber dass Gott jeden von diesen 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt heute sieht. Dass Gott jeden der Menschen, die damals gelebt haben, gesehen hat. Und derjenigen, die noch kommen sollten, die noch gar nicht geboren waren. Dass Jesus nicht irgendwie pauschal für alle Menschen gestorben ist, sondern dass Jesus es für jeden Einzelnen getan hat. Jemand hat mal gesagt, und wenn nur ein einziger Mensch Erlösung gebraucht hätte, wenn nur du Erlösung gebraucht hättest, dann wäre Jesus für dich gestorben, weil er dich so sehr lieb hat. Und die Sprache, die Jesus gesprochen hat, ich hoffe, dass wir die verstehen. Jesus hat alles gegeben für uns. Und ich kann euch sagen, welche Sprache Jesus spricht. Habt ihr aufgepasst? Welche Sprache spricht Jesus? Was kommt bei ihm gut an? Den Willen seines Vaters tun. Beziehungsweise umgekehrt gehorsam sein von unserer Seite aus. Das ist die Sprache, die Jesus spricht. Wenn du ihm eine Freude machen willst, dann tu das, was er dir sagt. Amen.